Heute kein fröhliches Hallo, eher nachdenkliches Hallo, aber trotzdem eine herzliche Begrüßung. Willkommen bei den Medienaposteln. Nachdenklich deshalb, weil natürlich das, was am Mittwoch an der Annunciation School in Minneapolis passiert ist, natürlich auch an mir nicht spurlos vorbeigegangen ist und mich sehr beschäftigt, sehr betroffen gemacht hat und eben auch nachdenklich. Also dieser Gewaltakt war tragisch, erschütternd und ich finde, die weltweite Reaktion zeigt ja auch, dass die katholisch Gläubigen zusammengerückt sind. Und das hat Tradition. Und trotzdem sind wir ja sprachlos. Also dieses Gefühl von Leere, von Ohnmacht. Und wir merken, Minneapolis ist nicht einfach ein Thema, das wir gerade wegsortieren können. Und warum ist das so? Nicht, weil dieses Massaker die katholische Kirche betroffen hat, sondern ich glaube, das liegt in dem Verständnis dessen, was der Apostel Paulus einmal gesagt hat. Wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. Wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle mit. Und genau das ist für mich jetzt kein schöner Vers mehr oder eine hohle Farce, sondern ich finde, das ist plötzlich ganz real geworden, ganz nah. Denn das, was da passiert ist, dieses Leiden, betrifft uns nicht mehr nur im Kopf, sondern hat uns ja, wie die weltweite Reaktion zeigt, auch tief im Herzen getroffen. Wenn das Böse so in unser Leben einbricht, dann ist es schwierig, manchmal auch die richtigen Worte zu finden. Denn alles, was man sagt, wirkt irgendwie hohl oder glatt, ja, oder auch zu weit weg. Und doch, genau in diesen Momenten zeigt sich für mich, wie real diese geistliche Dimension ist, in der wir leben. Für mich ist das, was an dieser Schule geschehen ist, ein Schock, aber auch zugleich ein Abbild der Zeit, in der wir aktuell stehen. Ich bin ein bisschen tiefer eingetaucht, auch auf dem nordamerikanischen Markt, in dieses Thema, weil es mich sehr berührt und sehr beschäftigt. Und die Annunciation School hatte wie viele katholischen Schulen für dieses Schuljahr ein geistliches Motto gewählt. Ein Vers von dem Propheten Jeremia, Kapitel 29. Denn ich weiß, welche Pläne ich für euch habe, spricht der Herr. Pläne des Heils und nicht des Unheils, um euch Zukunft und Hoffnung zu geben. Also ein Vers, der trösten soll, ein Vers, der Richtung geben soll. Und der wirkt ja gerade in Anbetracht dessen, was gerade passiert ist, wie der komplette Widerspruch. Hoffnung an einem Tatort, mitten im Schmerz, mitten im Tod und Entsetzen. Und genau da, glaube ich, beginnt schon die erste Antwort für uns als Christen. Und die ist eben nicht billig, die ist nicht naiv und die ist nicht einfach so, sondern eine tiefe, im Herzen verankerte Überzeugung. Unsere Hoffnung steht nicht leer im Raum, die hängt nicht in der Luft, sondern sie ist fest verankert in Gottes Treue, in seiner Liebe und in dem, der eben nicht weit weg ist, sondern genau da bleibt, wo es am dunkelsten ist. Der Erzbischof von Minneapolis, Hepter, sagte, wir müssen Menschen voller Hoffnung sein. Denn diese Hoffnung, getragen von Glaube und Liebe, das ist nicht nur eine Idee, sie verwandelt, sie trägt und sie führt uns selbst im Dunkeln, Schritt für Schritt, dem Licht entgegen. Und das sind keine leeren Worte, sondern das sind für Christen und für katholische Christen, das ist Wahrheit. Noch herausfordernder wird das, weil ich nicht weiß, ob ihr wisst, dass die Schüsse fielen, während der Antwortpsalm gesungen wurde. Psalm 139. Also diese Kinder riefen gerade den Vers, du hast mich erforscht und du kennst mich, Herr. Das ist nicht zu erklären, dass in diesem Moment, in dem Moment der Hingabe und der Hoffnung, in dem Moment bricht das Dunkel über diese Gemeinde herein. Und was tun die Gläubigen? Als die Kugeln flogen, warfen sich die Lehrer schützend über die Kinder, Ältere schützten die Jüngere. Viele der Verletzten wurden selber verwundet, weil sie andere beschützt haben. Und auch das ist für mich Teil der katholischen Tradition. Es ist eben nicht darum, ich rette erst mein Leben, ich schaue, dass ich mit dem Leben davonkomme. Es ist nicht wie immer dieses berühmte Beispiel im Flugzeug sitzen, ich nehme zuerst die Maske und rette mich selbst und kümmere mich dann um meinen Nächsten. Sondern das ist ganz typisch für katholische Christen, es geht der andere, es geht der Nächste. Und das ist für mich in dieser Kirche passiert. Und das wurde auch von sehr vielen Augenzeugen beschrieben, dass das sehr ruhig war und dass wirklich die Älteren versucht haben, die Jüngeren zu schützen. Man hat versucht, den Schwächeren zu helfen. Natürlich stellt sich in Anbetracht dieser Situation Schüsse während einer Messe, genau in diesem Moment, als die Kinder den Antwortpsalm gesungen haben, stellt sich natürlich die Frage, und die wurde auch Bischof Eisen im Rahmen einer Mahnwache gestellt, wo war Jesus in dieser Zeit? Wo war er während der Messe, während der Schüsse? Und seine Antwort finde ich entwaffnend wie berührend zugleich. Er war genau dort am Kreuz, leidend mit ihnen. Und wenn ich so durch die Medienlandschaft schaue, die weltweite Medienlandschaft auch, oder durch die Kommentare in den digitalen Medien, Social Media, dann ist schon verwirrend und auffällig, dass viele mit den Reaktionen der katholischen Gemeinde, auch mit den Vertretern, den Kirchenvertretern, mit dem Erzbischof Hepter oder auch anderen, auch mit Papst Leo, die immer wieder gefordert haben, beten, beten, ihr müsst beten. Erzbischof Hepter hat sichtlich bewegt die Worte von Papst Leo dem 14. vorgetragen, der auch dazu aufgerufen hat, gemeinsam zu beten. Ja, und da war es wieder, dieses Wort Gebet. Und überall in den Medien taucht die Frage auf, reicht das? Können Christen eigentlich auch was anderes? Können katholische Christen nichts anderes als immer nur beten? Viele Kommentare online lauteten, dass Gebete doch nicht ausreichen. Gebete beenden keine Schießerei. Gebete machen Eltern nicht wieder sicherer. Und Gebete bringen diese Kinder nicht zurück. Andere haben mit den Augen gerollt und haben gesagt, boah, jetzt sagt nicht wieder, ihr seid in Gedanken dabei und betet. Denn das Schmerzhafte ist doch, diese Kinder haben gebetet. Sie haben buchstäblich gebetet. Es war ihre erste Schulwoche und sie waren in einer Kirche, als das Böse über sie hereinbrach. Für mich zeigen aber diese Kommentare ein eher mangelndes Verständnis dafür, was wir unter Gebet verstehen und wie Leiden und Gebet zusammenwirken, damit das Leiden einen Sinn bekommt. Leiden ist doch nichts, worauf man sich freut, aber als Christen wissen wir doch, wohin wir mit unserem Leiden gehen können. Ans Kreuz. Und natürlich, als Katholiken darf man sich sein Kreuz nicht aussuchen, aber wir dürfen es aufnehmen. Und es ist ehrlich gesagt verletzend, Gebet herabzusetzen. Als sei ein Gebet so ein hilfloses Gestammel oder ein naives Geplapper. Für uns ist ein Gebet nicht nur eine Lösung oder eine Prävention. Gebete sind keine Entweder-oder-Entscheidung, sondern Gebet ist eine Vereinigung von dem, der leidet, mit dem, der für die Sünden dieser Welt gelitten hat, Jesus. Und für mich ist Jesus am Kreuz ehrlich gesagt selbst schon ein Gebet. Denn nur durch das Kreuz Christi können wir doch Sinn in diesem Leiden finden. Leiden ist doch kein Kongress oder eine Kundgebung. Leiden ist etwas ganz Intimes. Und es ist Gottes Barmherzigkeit, die diesem tiefen Schmerz im Gebet begegnet. Und es ist ehrlich unfair, diesen Schmerz jetzt in eine politische Diskussion und wieder öffentliche Arena zu ziehen. Das ist nicht hilfreich. Und ich versuche das jetzt mal kurz, erlaubt mir einen Moment, zu erklären, warum Gebet in Zeiten des Leidens so wichtig ist. Und ihr merkt, dass ich so ein bisschen hader mit den Worten, weil es mir wirklich ein ganz ernsthaftes Anliegen ist, diese Kraft und diese Macht, die im Gebet drin liegt und die an dem Gebet innewohnt, auch wieder mehr in den Fokus zu stellen. Und um zu verstehen, was es bedeutet, sein Kreuz auf sich zu nehmen, müssen wir noch mal kurz in den Garten Gethsemane gehen. Dort bereitet sich Jesus ja auf das Kreuz vor. Und dieser Teil seines Kampfes war so intensiv, dass Schweiß wie Blutstropfen aus seinem Körper erschien. Und er fragt sich, gibt es einen anderen Weg zur Erlösung? Und wie wir wissen, nein, gab es nicht. Jesus hat doch nicht das menschliche Leiden auf der Erde beendet. Er hat es verändert und er hat dem Leid eine lebensverändernde Kraft verliehen. Für mich ist das Kreuz ein transformatives Kreuz. indem Jesus uns hat auch an seinem Leiden teilhaben lassen. Paulus schreibt in Kolosser 1,24 im übertragenen Sinne: Jetzt freue ich mich in meinem Leiden für euch und ergänze in meinem irdischen Leben, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib und die Kirche. Und als ich das erste Mal gelesen habe, war ich natürlich sehr verwirrt. Denn wie bitte? Was soll denn an Jesu Leiden noch fehlen? War sein Tod am Kreuz nicht genug? Und lass diesen Satz aber mal sacken, denn darin liegt wirklich ein ganz unfassbar tiefer Gedanke. Nämlich nicht, dass Jesu Kreuz nicht ausreicht, sondern er hat Platz gelassen, Raum gelassen. Raum gelassen für uns. Wir dürfen mittragen. Wir müssen nicht, aber wir dürfen. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das Kreuz ist nicht nur ein Symbol oder ein Bild, es ist ein Weg. Und manchmal, da gehen wir ihn mit, eben nicht aus Zwang oder aus Schuld, sondern weil in diesem Weg eine Liebe steckt, die viel tiefer geht als jedes Warum. Der heilige Augustinus hat mal gefragt, ja, was fehlt denn an den Leiden Christi? Und seine Antwort ist unser Teil, unsere Tränen, unser Schmerz, unsere Entscheidung mitzugehen. Und Papst Johannes Paul II. Hat diesen Gedanken auch aufgegriffen und gesagt, Christus hat bewusst Raum gelassen, damit wir teilhaben. Damit unser Leiden eben nicht leer ist, sondern unser Leiden ist, wenn wir es wollen, verbunden mit seiner Liebe. Wenn wir unser Kreuz aufnehmen und Christus folgen, lernen wir doch Gottes Liebe inmitten des Leidens kennen. Und dann ist Gottes Liebe keine Floskel, sondern eine ganz tiefe Wahrheit, die für mich unauslöschlich in mein Herz geschrieben ist. Und genau deshalb ist das Gebet so wichtig, weil es der einzige Ort ist, an dem wir einen Sinn finden für unser zerrissenes Herz. Und klar, natürlich müssen wir auch weltliche Diskussionen um diesen Vorfall führen. Bestimmt wird es in den USA Diskussionen um Waffengesetze geben. Und es wird Diskussionen geben um Transgender, um Früherkennung von mentalen Erkrankungen. Ja, es wird eine Aufarbeitung geben. Aber für mich ist einfach klar, wir müssen zuerst beten. In diesem Moment jetzt müssen wir beten. Und wir müssen das Kreuz umarmen, denn für mich ist es das Einzige, das dem Bösen in diesem Augenblick eine Antwort gibt. Und das Böse ist dabei vielleicht mehr als eine mentale Erkrankung. Vielleicht ist das Böse eine Kraft, die Macht hat. Und der müssen wir begegnen, auch im Beten. Und das ist das, was mir so durch den Kopf gegangen ist und mich die letzten Tage beschäftigt hat, was diesen Gewaltakt an der katholischen Kirche in Minneapolis angeht. Hinterlasst doch gerne in den Kommentaren, wie ihr diesen Vorfall eingeordnet habt, was der in euch ausgelöst hat, ob er euch beschäftigt hat und zu welchen Erkenntnissen ihr für euch gekommen seid. Ich würde mich freuen. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Zeit, bleibt gesund. Und bleibt verbunden im Gebet. Bis demnächst.